Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 1. Mai an dem wunderbaren Frühlingstag. Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, wir sind alle noch erschüttert von den Ereignissen von gestern. Gestern hat der Bundesrat, oder sagen wir eine Mehrheit von 4 Bundesräten, wo wir betonen, unsere direkte Demokratie beschädigt. Beschädigt. Nicht gerade abgeschafft, aber massiv beschädigt. Hat es noch nie gegeben, dass eine Landesregierung so Angst hat vor dem Volk und vor den Ständen. Lesen mal wieder die Verfassung, was zuerst kommt. Das kommen die Stände und das Volk. Also, ganz ein bitterer Tag. Wir wollen jetzt noch ein bisschen über das reden. Dominik, was sind die ersten Erkenntnisse jetzt nach dem Tag?
Ja, ich habe ein bisschen auf die Reaktionen geschaut. Und zwar nicht nur die üblichen Verdächtigen, die natürlich dafür sind. Also, von unserem Lieblings-EU-Turbo Erik Nussbaumer bis zu Economy Suisse findet man das alles unglaublich toll und wichtig. Aber interessant ist ja manchmal zu schauen, wer nichts sagt. Und bei den Parteien fällt da auf, dass die FDP keine Medienmitteilung macht. Die FDP-Chefs wissen, die Partei ist ziemlich Mitte durch gespalten in dieser Frage. Und die FDP ist auch die Partei von diesem Land und auch die Partei vom Ständemeer. Ein bisschen weniger eigentlich als die Mitte-Partei. Die Mitte-Partei hat auch nichts gesagt, nichts kommuniziert. Man hat gestern einfach erzählt, dass man den Philipp Matthias Bregi als neuen Präsident, Nachfolger von Gerhard Pfister, will. Ich glaube, dass der Philipp Bregi die Frage vom Ständemeer ähnlich sieht wie der Gerhard Pfister, nämlich nicht so wie ihr Bundesrat. Und bei den Medien vielleicht noch schnell ist interessant gewesen, beim Tagesanzeiger ein Pro-Contra. Wir haben beide schon geschafft bei Tamedia. Das kommt eher selten vor dort. Das zeigt, dass auch die Redaktion nicht unglaublich jubelnd am Bundesrat hinein rennt. Und bei der NZZ im Meinungsteil gar nichts, außer den sehr lesenswerten Artikel von der Phyllis Scholl, einer tollen Gastkommentatorin in der NZZ, die auch schon bei uns geschrieben hat, die äußerst kritisch ist.
Genau, und die Zürich-Zeitung hat gestern ja auch einen hervorragenden Kommentar gebracht von der Katharina Fontana, wo ganz klar gesagt hat, dass Ständemeer muss sein, und zwar eben vor allem aus politischen Gründen. Sie ist ja selber eine hervorragende Juristin. Über den juristischen Background kann man jetzt noch 300 Dissertationen schreiben und 400 Habilitationen, und da geht's nicht. Und das wissen auch alle. Es wissen alle. Ich meine, das härteste Argument für alle die Juristen oder die juristischen Fetischisten ist ja das gleiche Bundesamt für Justiz noch vor ein paar Jahren das völlig anders gesehen hat und jetzt plötzlich zum anderen Schluss kommt. Und einfach, dass wir es mal wissen, das ist eine Frau. Die Frau heisst Frau Kuster. Und die Frau hat sich jetzt einfach angemasst, so einen unglaublich wichtigen Entscheid für die Zukunft von unserem Land allein zu fällen. Ich habe nicht gewusst, dass sie Königin ist oder Diktatorin, die liebe Frau Kuster. Das ist so unschweizerisch. Und ich muss ehrlich sagen, das ist, glaube ich, da, wo mich am meisten beschäftigt, wo mich wirklich deprimiert. Ich hätte nie gedacht, dass ein schweizerischer Bundesrat so unschweizerisch handelt. Weil es geht wirklich um das. Es geht um das, dass jeder weiss, wichtige Sachen, wo unsere Verfassung ob formell oder faktisch ändert. Und ich meine, das ist einfach der Fall bei diesen Verträgen. Solche Sachen tun wir einfach dem Volk Unterstand vorlegen. Doppelt gemoppelt ist besser. Die Schweizer haben immer ein gutes Verständnis gehabt für solche pragmatische Entscheidungen auch. Da geht's nicht um den Wortlaut genau vom Gesetz, sondern es geht um einen politischen Entscheid. Und, ich glaube, dass da keine Reaktionen kommen, zeigt ja schon auch zwei Sachen. Das eine ist da, wo du sagst, man ist sehr uneinig. In diesen zwei Parteien ist man sehr uneinig. Und das zweite ist aber, man hat auch ein schlechtes Gewissen. Man weiss irgendwo, das ist, wie wir es gestern auch schon gesagt haben, es ist kein Zeichen von der Stärke. Die können jetzt hoffen, dass die Leute das wieder vergessen. Aber ich glaube nicht, dass man das vergisst. Das werden wir auch in der Abstimmung immer wieder hören. Das wird man nicht vergessen. Und das ist so ein Dolken im Reinheft, dass ich muss sagen, also ich bin so der Meinung, die Verträge, die haben es sowieso schwer und sie haben es nicht leichter bekommen.
Das ist ein bisschen die Wette vom Bundesrat. Er sieht das anders. Er meint wahrscheinlich, dass es leichter würde. Oder? Man, so ein bisschen, ich habe gelernt im Politikstudium, dass es etwa 5% ist, oder, wo man braucht. Man braucht 55%, 54, 55, andere sagen 56, damit man sicher durchkommt, wenn es ständig mehr gefordert ist. Und der Bundesrat wettet sozusagen, dass der negative Effekt von dieser Botschaft von gestern, von dem Tolken, dass der kleiner ist als der Vorteil, den man hat, wenn man die 5% nicht holen muss. Und das ist völlig aus der Luft gegriffen. Das weiss niemand. Das werden wir erst am Abstimmungssonntag sehen. Ich habe wirklich das Gefühl, weißt, die Befürworter, die können, der Bundesrat könnte es manipulieren. Der Bundesrat und auch noch das Parlament, oder? Das Schöne an dieser direkten Demokratie, die wir immer noch haben, ist ja, dass man es dann korrigieren kann an der Urne. Und ich würde auch sagen, der Tolken ist gross, die Gegner werden das ausspielen. Und das ist ein Zeichen von der Schwäche. Das ist wirklich, glaube ich, die Botschaft von gestern ist, der Bundesrat glaubt nicht das eigene Verhandlungsergebnis. Das muss man schon ein bisschen auf der Zunge zergehen. Und das, was du angesprochen hast, da muss ich schon auch noch sagen, ich bin auch erschüttert gewesen. Nicht nur über Frau Kuster, sondern auch über den Herrn Schöll, Direktor vom Bundesamt für Justiz. Der hat alle Fragen eigentlich, vor allem auch politische Fragen, hat Ignazio Cassis, dem Herr Schöll, dem Chefjurist sozusagen vom Bund zum Beantworten gegeben. Das finde ich tragisch für Ignazio Cassis. Und die Antwort ist wirklich fahrig gewesen. Also, er hat auf eine Frage von mir zum Beispiel, oder, dass man ja in all diesen Jahren seit 1999, von der Totalrevision von der Bundesverfassung immer gesagt hat, wir brauchen kein obligatorisches Staatsvertragsreferendum. Wir machen es dann schon, oder, hat man gesagt. Hat er einfach behauptet, das sei nicht der Fall. Wie wenn, also, man hätte damals bei der Totalrevision bewusst darauf verzichtet und damit sei eigentlich das sui generis Referendum weg. Ich meine, man kann nachlesen, wie man damals im Ständerat, der Berichterstatter, der Ständerat Bruno Frick, wahrscheinlich lüte ich dem mal noch an, der hat gesagt, wir tun jetzt das nicht verankern. Aber damit ist es nicht abgeschafft, oder? Und da kommt ein Herr Schöll, ich bin damals im Ständeratssaal gesessen, ich habe zugelassen. Der Herr Schöll, ich weiß nicht, wo der war damals, wahrscheinlich noch hinter dem Mond, oder? Und er kann einfach behaupten, dass das alles nicht stattgefunden hat. Das ist unglaublich. Und er kann uns Journalisten, die eben teilweise jahrelange Erfahrungen behandeln, wie Kindergärtler. Und so tun, wie wenn nur seine Meinung da richtig wäre. Und das ist also auch, weißt du, vom Aspekt her, Fake News, sagen sie ja immer, böses Fake News. Ich habe gestern wirklich, das ist eine Fake News-Veranstaltung gewesen. Und wenn wir je über Fake News-Regulierung in der Schweiz diskutieren, müssen wir darüber reden, wie dass wir Fake News aus dem Bund regulieren.
Ich würde auch sagen, die Bundesverwaltung ist wahrscheinlich der grösste Erzeuger von Fake News mittlerweile. Und es kommen da noch verschiedene Sachen dazu. Also, was ich auch erschütternd finde, oder? Ich meine, 4-3, wir wissen, wer da zugestimmt hat. Es ist der Beat Jans und Elisabeth Bohm-Schneider. Jetzt sind das erstens Sozialdemokraten, aber sie sind auch schwache Bundesräte. Ich meine, es sind zwei Bundesräte, die selbst die Leute von der SP in dunklen Stunden natürlich zugehen, ja, das sind jetzt also nicht gerade unsere Paraderösser, die wir da in der Regierung haben. Das sind zwei schwache Bundesräte, umstrittene Bundesräte, nicht wohlgelittene Bundesräte. Ja, das sind einmal die zwei Linken. Und dann haben wir einen Bundesrat Martin Pfister, der völlig neu ist, in dem Sinn vollkommen unerfahren. Da sagen wir jetzt noch nicht viel. Wobei eben, da haben wir gestern schon angetönt, dass jemand aus der alten CVP aus dem Kanton Zug so etwas kann zustimmen. Also meine, ich weiss nicht, was mit dem passiert ist. Gut, und dann kommen wir zum Ignazio Cassis, der schwächste freisinnige Bundesrat aller Zeiten. Das müssen wir jetzt einfach mal sagen. Und einfach noch eine typische Anekdote, die ein bisschen zeigt, was das für einen ist. Er war eingeladen als Ehrengast um 6 Leute am Montag, bei der Zauft zum Wecken. Er kommt zu spät und kaum ist das Abendessen weg. Säckelt oder wieder davon. Das ist der Respekt. Das ist der Respekt vom Bundesrat Cassis für das Land, für die Brüche und Traditionen von dem Land. Weg mit dem Bundesrat. Raus. Ich muss ehrlich sagen, es ist, das Tischtuch ist zerrissen, ist verschnitten. Ignazio Cassis sofort zurücktreten, sofort in die Pension. Das ist eine Schande, was er gestern beschlossen hat. Das war ja sein Antrag von seinen birrenweichen Euroturbo. Diplomaten, wo er einfach mitmacht, als Tessiner und als Freisinniger. Lesen Sie wieder einmal ein Buch. Es gibt auch auf Italienisch gute Bücher. Unglaublich. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Eine Lieblingsorganisation, die wir haben. Ihr seid natürlich die Juso, aber bevor wir zu den Juso gehen, reden wir noch über das schöne Wetter. Weil das Wetter ist ja so unglaublich schön, dass wir, ich weiss auch nicht, nach dem furchtbaren Entscheid gestern haben wir wenigstens ein schönes Wetter noch in der Eidgenossenschaft. Auch das wird nachher ändern, wenn die Rahmenverträge durch sind. Aber solange das Wetter schön ist, geht grillieren. Geht grillieren, das ist gut. Und wenn ihr einen guten Grill sucht und ihr müsst jetzt einen neuen Grill kaufen, es ist Frühling, es ist schön Wetter, dann schaut auf dieser Webseite premium-grill.ch. Das ist von der Brunner Eisenwaren. Die bringen die besten Grill zu euch heim. Und dann könnt ihr fantastisch grillieren und anstoßen auf unsere vielen, vielen unfähigen Bundesbeamten und Bundesräte.
Brauchst du einen rechten Grill? Dann musst du zum Brunner Eisenwaren auf Bassersdorf gehen. Ein Spezialist für Weber Grill und Big Green Egg. Auch online auf www.premium-grill.ch. Brunner Eisenwaren. Qualität seit 1890. www.premium-grill.ch.
Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Unsere Lieblingspartei sind ja die Juso. Das ist so eine kryptofaschistische Veranstaltung. Hat sich heute wieder bewiesen. Dominik, um was geht's?
Ja, sie rufen auf Instagram zu 1. Mai-Demo. Heute ist ja 1. Mai. Das ist der Tag, wo rechtschaffene Leute arbeiten und Profiteure vom Wohlstand gehen demonstrieren. Sie sagen heraus zum 1. Mai mit einer wirklich faschistischen Karikatur von Christoph Blocher und unten dran Reiche zerplatzen, Vermögen verteilen. In einem zweiten Sujet schreiben sie dann, Reiche werden nicht im Restaurant, sondern auf der Straße gegessen. Also es ist ein Aufruf zu Gewalt und zu, dass man Reiche soll ermorden und essen. Ich weiss nicht, wie gut das ist und so, aber das ist wirklich unterste Schublade. Und was mich am meisten aufregt, ist, von der Mutterpartei gehört man nichts, oder? Für die SP überhaupt kein Problem mit der, das ist nicht nur populistisch, das ist faschistische Propaganda. Und für eine Bundesratspartei nicht zulässig, bin ich klar der Ansicht. Und das sollte man eigentlich thematisieren. Das geht nicht, dass man das einfach zulässt.
Genau, wir haben ja schon ein paar Mal festgestellt, dass die Parteiführung, wo alles ehemalige User sind, sich einfach nicht getraut, einmal erwachsen zu werden. Und einfach mal ihre Jugendabteilung, ihre pubertäre Teenagerpartei, ihre Ansammlung von Adoleszenten, Verwöhnten, Bürger und Bürgertöchtern und Bürgersöhnli, wo im Einfamilienhaus oder im Zürichberg oder der Goldküste aufgewachsen sind und jetzt ihr Mütli kühlen an solchen Kampagnen. Die Parteiführung hat sich noch nie getraut, denen einfach mal zu zeigen, hört mal, es gibt einfach gewisse Sachen, die wir nicht machen bei der SP und die nicht geht. Und einfach damit die Leute ein bisschen merken, wir sind nicht hysterisch. Und ich bin der Letzte, der immer gerade Faschismus ruft und so weiter. Aber eine der wichtigsten Definitionen für Faschismus ist das Verhältnis zur Gewalt. Es ist ganz entscheidend, dass man sagt, in einer Demokratie haben wir sehr, sehr viele Möglichkeiten, viele Institutionen, viele Instrumente, unseren Widerstand, unsere Opposition, unseren Ärger, unseren Zorn und so weiter auszudrücken. Wir brauchen nicht Gewalt. In unserer politischen Umgebung brauchen wir keine Gewalt. Und wer Gewalt befürwortet und Gewalt anwendet, wie übrigens auch immer der schwarze Block, jeden 1. Mai, wir werden es heute wieder erleben, das ist faschistisch. Das ist eine der wichtigen Merkmale von Faschismus. Oder man kann auch sagen, vom Kommunismus. Lenin hat Gewalt auf eine Art angewendet, die unglaublich ist. Und wer sich von dieser Tradition nicht lossagt und wieder anfängt, Reiche zu verfolgen, zu hetzen, eigentlich die Leute aufzufordern, haut doch einem Reichen eins in die Schnurren. Oder tönt ihn doch fressen. Oder wenn der Christoph Blocher keine schöne Zahnstellung hat, dann machen wir uns lustig über das. Die Frau Miriam Hostetmann, die wahrscheinlich in sehr viel besseren Verhältnissen aufgewachsen ist als der Christoph Blocher, kann sich ja mal fragen, warum der Christoph Blocher aus einer, so einer grossen Familie vielleicht nicht hätte können eine Zahnkorrektur machen. Es ist einfach unglaublich, widerlich, was da für einen primitiven Oberschichtsfaschismus aus dieser Scheisspartei Juso rauskommt. Und nachher hören wir gar nichts von der hochwohlgeborenen Parteiführung.
Das ist so. Es ist am Schluss einfach der blinde Fleck, wo die SP hat gegenüber linker Gewalt. Und das geht nicht. Wir sind eine Demokratie. Wir lösen politische Fragen nicht mit Gewalt. Und ich will das Bekenntnis von Cedric Wermuth und der Matthäa Meier und am liebsten von allen anderen im Parlament auch, dass sie zur Bundesverfassung, zu dieser Demokratie stehen. Aber leider bin ich sicher, dass wir das nicht werden bekommen. Weil sie finden das ja gut, im Bitzli. Sie sind eben, du hast gesagt, sie sind ja alle mal Juso gewesen. Sie grinsen, oder? Sie reden dann lieber über rechte Gewalt, obwohl das quantitativ, das gibt's auch, sind auch Doppeln, oder? Aber es ist einfach quantitativ ganz eine andere Liga. Und es ist nicht so, dass die dann irgendwie organisiert sind und im Bundesrat hocken.
Genau, das ist der Punkt. Das ist eine Bundesratspartei, die sich sonst einmal auch immer wieder aufschwingt als moralische Schiedsrichter über die politische Debatte in der Schweiz und wo er so total versagt, wenn es um solche Sachen geht. Gut, schauen wir mal, wie das weitergeht. Wir haben jetzt schon ein paar Mal versprochen, dass wir über Spanien reden und wir reden jetzt mal über Spanien. Ich habe heute auch noch ein Memo geschrieben und es ist ja interessant. Ich glaube, was total auffällt, ist auch ein bisschen, wie die Medien auf das reagieren. Es ist ein bisschen ähnlich wie auf das Ständemir. Es ist eigentlich ein bisschen betreten, oder? Es ist nicht gerade Schweigen. Man schreibt drüber, man muss ja drüber schreiben. Aber in der Analyse ein bisschen betreten. Dominik, was würdest du dazu sagen?
Ja, man tut am liebsten eben sagen, man weiss nicht, warum das passiert ist. Es ist mysteriös und so, oder? Das macht man, ich habe die Vermutung, einerseits, die eine Hälfte der Journalisten weiss gar nicht, wie Energieproduktion und Energieverbrauch und Energieversorgung funktionieren. Und die andere, die weiss es vielleicht schon, aber sie will es nicht sagen, oder? Das Entscheidende, was passiert ist, und das kann man bereits aufgrund von der Zahlen nachher zeigen, du machst das in die Memo, ich tue es unten dran auch verlinken. Man hat eigentlich immer genug Strom gehabt. Und dann hat man plötzlich unglaublich viel gehabt. Weg der riesigen Produktion von Photovoltaik. 20 Gigawatt sind am 11. Noch reingeflossen. Das ist ungefähr eine halbe Stunde, nein, ungefähr eine Stunde vor dem Blackout gewesen. Gleichzeitig haben die spanischen Kraftwerke 32,5 Gigawatt gebracht. Das gibt über 50 Gigawatt. Und der Bedarf ist aber in Spanien selten höher als 30. Und dann hat man plötzlich den überzähligen Strom müssen abführen. Man hat das probiert, aber dann ist es sozusagen zum Zusammenbruch gekommen.
Genau, und der Punkt ist, der Entscheidung, ich glaube, jetzt muss ich mich gerade selber verwirrt. Dominik, ich glaube, du hast Zahlen durcheinander gebracht. Es ist insgesamt 32,5 Gigawatt, glaube ich. Und von denen sind 20 Gigawatt aus der Photovoltaik. Aber es ist zu viel gewesen, weil normalerweise, ich glaube, jetzt, wenn es mir recht ist, etwa 30 Gigawatt ist der Bedarf von der spanischen Bevölkerung und Wirtschaft und so weiter. Aber das ist ja egal. Der Punkt ist wirklich genau da, wo du sagst. Das Problem ist, wenn es zu viel Strom gibt, zu wenig Strom ist auch das Problem, selbstverständlich, und zu viel Strom, dann muss man das sofort ausgleichen, weil der Strom hat eine blöde Eigenschaft. Wir können den Strom fast nicht speichern. Und aus dem Grund muss eigentlich Angebot und Nachfrage immer gleich sein. Es muss immer gematcht werden, sagt man dem auf Englisch. Das heisst, das ist ein riesen Aufwand, damit man ein Netz kann stabil halten kann. Weil sonst wird es plötzlich unstabil, dann geht die sogenannte Frequenz runter und dann müssen die Kraftwerke eigentlich aus Sicherheitsgründen sofort abgeschaltet werden, sondern sonst gibt es eben ein Blackout. Jetzt der Punkt ist, und das ist das, was früher eben nicht der Fall war, wenn man früher hat man viel Strom hergestellt, natürlich mit den normalen Kraftwerken. Und alle die Kraftwerke können viel besser auf die Schwankungen reagieren. Während Solarzellen und Wind nicht. Die können wir schwer steuern. Die können wir überhaupt nicht steuern. Sie sind vom Wetter abhängig. Wenn die Sonne scheint, dann gibt es enormen Solarstrom. Und wenn der Wind bläst, dann gibt es ziemlich viel Windstrom. Und wenn das Gegenteil der Fall ist, nicht. Aber wir können es nicht beeinflussen. Und je mehr, dass man einen Anteil hat von diesen sogenannten Erneuerbaren an der gesamten Stromproduktion, umso schwieriger wird es, die enormen Schwankungen aufzufangen, weil die Kraftwerke, die traditionellen Kraftwerke, Kernkraftwerke, Wasserkraftwerke, Öl-, Gaskraftwerke, die könnten das nicht mehr auffangen, wie sie vielleicht nur noch 20% von der ganzen Produktion machen. Und das zeigt eben, die Leute, die ganze Zeit auf Solar und Wind hoffen, die haben nichts überlegt. Die haben gar nichts überlegt. Es sind ja auch nicht Ingenieure. Ich bin auch nicht Ingenieur. Und deshalb komme ich auch viel weniger draus als ein Ingenieur. Aber ich bilde mir auch nicht ein, dass ich die ganze Energiepolitik neu planen will, nachdem sie 100 Jahre bestens funktioniert hat. Wir haben in der Schweiz nie ein Problem gehabt von einem Blackout, außer es ist irgendein Unfall passiert oder es ist irgendetwas kaputt gegangen. Aber sonst, das haben wir gar nicht mehr gekannt. Jetzt wird das zum Normalfall.
Ja, das ist das Problem. Und das wird bei uns, eben ist es noch nicht so schlimm wie in Spanien, weil wir weniger Flatterstrom haben. Relativ einfach. Oder? Und ja, wir können jetzt auf Spanien schauen und in die gleiche Richtung gehen, noch die bestehenden Atomkraftwerke abstellen und sie, wie es der AXPO-Chef Christoph Brandwott mit 1200 Windrädli ersetzen. Windrädli sind auch nicht stabil. Es ist einfach, dort ist es nicht im Tag und Nacht oder Winter, Sommer das Problem, sondern es kann jederzeit einmal den Wind blasen oder nicht blasen. Es ist also mindestens gleich schlimm und man kann das Problem also sozusagen importieren von Spanien, wenn man die gleiche Politik, eine linksgrüne Politik macht. Ist ja noch interessant, weil gerade im Moment in Großbritannien der Tony Blair angestoßen hat, dass die ganze Net-Zero-Ideologie schlecht sei für Großbritannien, für die Energieversorgung, auch für die Wirtschaft generell. Also man kann eigentlich, wenn man anschaut, an vernünftigen Orten sehen, wie die Ideologie gerade am Zusammenbrechen ist. Und die Frage ist jetzt, ob man in der Schweiz auch daraus Konsequenzen zieht, ob man so ehrlich ist. Es geht wieder um Ehrlichkeit, wie beim Ständemeer. Ob man so ehrlich ist, genau anzuschauen, die Fakten anzuschauen, oder ob man einfach probiert, so eine Gesichtswahrung, so eine Propagandaübung aufrechtzuerhalten. Weil man auf keinen Fall eingestehen will, dass man 20 Jahre auf die falsche Energiepolitik gesetzt hat.
Und es ist natürlich auch etwas, was typisch ist, eben wenn Ideologen, Journalisten und Historiker und Soziologen, und das sind so normalerweise, das ist Klientel von der Grünen Partei oder von der SP, wenn solche Leute plötzlich eben Energiepolitik machen, die keine Ahnung haben. An das Problem, dass das Netz nachher völlig unstabil wird, hat natürlich niemand gedacht. Wo man am Schluss, Anfang ist es ja wirklich nur darum gegangen, ein bisschen ein paar Solarzellen aufstellen und ein paar Windkraftwerke. Die Deutschen haben das so absurd auf die Spitze treiben, dass sie jetzt in einem Zustand sind. Wir haben es ja schon ein paar Mal erlebt und die haben nur Glück gehabt bis jetzt, dass die Deutschen den Blackout noch nicht erlebt haben. Der kommt vielleicht auch noch. Bei den Spaniern ist es schon lange so weit gekommen. Die haben einen enormen Anteil von erneuerbaren Energien, etwa 60%. Das ist gemeingefährlich. Das ist brandgefährlich. Und da meine ich, ist es deprimierend. Das sind Leute, die völlig theoretisch sehr ideologisch, dann auch dogmatisch unterwegs sind und sich anmassen, gewisse Sachen umzugestalten auf eine Art, wo wir seit 100 Jahren kein Problem gehabt haben. Und wenn man jetzt mal über den Klimawandel redet, das ist ja das Motiv. Ja, warum machen wir nicht einfach Atomkraftwerke? Atomkraftwerke ist die beste Antwort auf das ganze Problem, aber das wollen sie auch nicht. Und dort merkt man ja, dass es eben ideologisch ist. Jetzt sage ich nur eins, Atom, Atom, Atom. Es ist ganz wichtig, dass die Schweiz das Technologieverbot jetzt sofort aufhebt. Es ist eingeleitet, es ist jetzt in der Vernehmlassung, es kommt dann ins Parlament. Das müssen wir durchbringen, das ist ganz wichtig. Hoffentlich dann ohne Ignacio Cassis im Bundesrat, weil auch dort kann man wahrscheinlich eben nicht mehr vertrauen. Niemand mehr, er soll doch die Partei am besten gerade verloren. Noch etwas ganz anderes noch. Die Zürich-Zeitung war ja da auch noch lustig, die Berichterstattung, wo man ein bisschen merkt, wie die unterschiedlichen Erfahrungen sind. Die deutschen Journalisten, ich unterstelle jetzt mal, Julia Monn, das tönt für mich wie ein Deutsche, bei Martin Freidel, weiss es, der hat ein hervorragendes Buch geschrieben über die Energiewende in Deutschland. Die Deutschen haben viel kritischer darüber geschrieben, wie sie selber im eigenen Land jetzt schon wissen, Heimat Sterne, wir haben da ein paar Fehler gemacht, während die Schweizer Journalisten noch sehr, sehr das alles ein bisschen verwässert haben und relativiert haben. Und der Hans-Uli Schöchli, auch so ein Euro-Turbo, dem ist es nur darum gegangen zu sagen, wir brauchen ums Verrecken Stromabkommen. Oh, wir brauchen Stromabkommen. Soviel ich weiss, ist Spanien Mitglied von der EU. Ah, wieso haben denn die einen Blackout? Wieso denn? Und wisst ihr, woher sie Strom bekommen haben, Spanier? Nicht nur von Frankreich, wo alles Atomkraftwerk hat. Nein, von Marokko! Ist denn Marokko im Stromabkommen? Nein, nein, Hans-Uli Schöchli, Euro-Turbo vom Dienst. Nein, es ist wirklich peinlich, wie man dann auch im Thema Energiepolitik nichts mehr kann abgewinnen kann, ausser, ah, oh, wir wollen in die EU! Ah, oh, wir wollen in die EU, wir sind so klein! Es ist wirklich der Ausdruck von einer Hösi-Generation, die so argumentiert und so immer Angst hat vor den Grossen. Gut, das ist ein anderes Thema. Blackout in Spanien ist meiner Meinung nach für alle Leute, die es noch nicht gemerkt haben, ein absoluter Last Call. Wirklich so, zum endlich merken, so kann es nicht weitergehen. Die Energiepolitik ist völlig falsch aufgeweist und sie wird ja korrigiert, langsam. Jetzt hoffentlich machen wir nicht als Schweizer noch Sport die grossen Fehler auch noch. Dominik?
Nicht mehr anzufügen, weil es ist genau um das, was es geht.
Wir einfach an dem 1. Mai. Ich hoffe, es wird ein schöner 1. Mai, vor allem auch ein friedlicher 1. Mai. Das war auf nebenspalter.ch. Dominik Feusi und Markus Somm. Tönnt uns abonnieren. Das ist die beste Art, wie ihr die Rahmenverträge verhindern könnt. Ganz wichtig. Und das Zweite ist, könnt euch nie entschuldigen, wenn ihr mal gemeint habt, Ignazio Cassis sei ein guter, freisinniger Bundesrat. Es ist er nicht. In dem Sinne, bis morgen. Gute Zeit. Gleicher Kanal, gleiche Zeit.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch